BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und wir laden Sie heute in ein ganz wunderbares Wirtshaus ein. In den Huberwirt in Pleiskirchen. Und diese Wirtschaft, die gibt es seit sage und schreibe über 400 Jahren, immer in Familiengenerationen weitergegeben. Und jetzt ist der Chef im Haus und am Herd der Sternekoch Alexander Huber heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass wir einen Termin gefunden haben.
Servus, grüß dich, ja.
Es war vielleicht ein bisschen ein längerer Abend, oder? Du hast eine nette Veranstaltung gehabt, habe ich gesehen,
ja,
auf deiner Internetseite.
Also, sagen wir mal so, ich habe mich versucht zusammenzureißen, aber Betonung liegt auf versucht. Alles gut.
Da waren zwei Herren da, die auch bei uns schon hier bei der Heimat zu Gast waren. Der Maurer Lucki und der Anton Schmaus und der Jockel Kaiser, der vierte im Bunde. Das sind dann, du hast gesagt, die vier Wirtshausbuben. Was eint euch da?
Die Kindheit im Wirtshaus tatsächlich. Irgendwann ist es am Lucki mal eingefallen, da könnte man mal eine schöne Veranstaltung draus machen. Mittlerweile macht man das eigentlich schon einige Jahre.
Ja, also immer wieder ihr vier als Kleeblatt und dann entwickelt ihr zusammen ein Menü und jeder ist für einen Gang zuständig, oder?
Ja, meistens für zwei, also wir machen eigentlich immer 8 Gänge, ja genau. Dann halt auch mit entsprechender Weinbegleitung und gestern hat man Bründelmeier dabei und haben manchmal das, manchmal jenes. Ne?
Ganz schöne Sache, oder?
Ja, toll, sehr schön.
Freuen wir uns, dass du trotzdem den Weg heute früh, den weiten in dem Fall, auf dich genommen hast von Pleiskirchen hierher ins Funkhaus.
Da freue ich mich sehr.
Ja, und wir ratschen ein bisschen über deine Küche, über die Art, wie du kochst und was du anbietest und was deine Philosophie dahinter ist. Ja. Alexander Huber heute zu Gast vom Huberwirt in Pleiskirchen. Ein Wirtshaus, das über 400 Jahre alt ist und immer von deiner Familie bespielt worden ist. Du bist also richtiges Wirtshauskind, aufgewachsen zwischen der Schenke und der Küche und der Gäste.
Ja, so kann man sagen. Ja.
Erzähl ein bisschen, wie war das? Also wie ist das? Man ist von der Schule heimgekommen und dann?
Naja, dann gab es zumindest, habe ich das gleiche Essen gekriegt wie sämtliche Arbeiter und Leute aus Pleiskirchen.
Also es gab einen Mittagstisch dann?
Ja, Mittagstisch gab es früher schon viel mehr. Genau. Ansonsten, klar, also wir haben ja Metzgerei auch noch gehabt. Ne? Beim Frühstück saß ich schon mit 3 Metzger. Ne? Deswegen bin ich auch schwer wurstabhängig immer noch.
Aber das gibst es zu.
Ja, ich gebe das schon zu.
Sympathisch. Okay.
Und dann, klar, am Nachmittag haben dann meine Eltern schon kurz Zeit gehabt, irgendwie so für Hausaufgaben oder ansonsten was. Und ansonsten habe ich eigentlich eine relativ unbeschwerte Kindheit gehabt. Da haben wir also meine ersten Euros verdient, so mit dem Flaschel sortieren oder keine Ahnung. Irgendwie.
Hast du mithelfen dürfen, mithelfen müssen? Wie hast du es empfunden oder wie empfindest du es heute im Rückblick?
Im Rückblick empfinde ich es als eine gescheite Mischung.
Eine gescheite Mischung?
Natürlich hast du als 10- oder 11- oder 12-Jähriger keinen Bock, da irgendwie einem Vater jetzt zum helfen, wenn da irgendwie das Laub, aktuell ja gerade, das Laub weg zum Bringen ist oder keine Ahnung, auf Catering mitfahren und ihm da, also hieß ja Party-Service früher, gell? Und ihm da die Wurstplatten mit reintragen helfen, ja, das war halt so Geschichten oder, keine Ahnung, im Sportverein schnell 20, 25 Schweinebraten für die
Stockschützen. Oder die berühmten kalten Platten,
ja,
die hat man doch früher gern genommen.
Ja,
so,
ja,
kalte Platten,
ne, die Platten reintragen, halt so geil. Ja, also es war okay, hat mir jetzt auch keinen Stress gemacht, aber und dann habe ich ja irgendwann so mit 12 angefangen hinter der Theke, also tatsächlich hier Bierzapfen und so. Mit 14 konnte ich das dann schon für Hochzeiten mit 200, im Gegensatz zu manchen Aushilfen. Und klar, bald. Am Sonntag war das jetzt nicht so, dass meine Eltern mit mir, keine Ahnung, zu Minigolfen gefahren sind, sondern da war jetzt dann mein täglich Brot, dass ich vielleicht Mittag, da war ich dann schon ein bisschen älter, so mit 13, 14, einmal, keine Ahnung, hier klassisch die Bestellungen durchgesagt habe. Und den letzten Finish auf die Schnitzel, die Zitronen und vielleicht auf die Grillplatten den Kräuterbutter gelegt habe. Ne? Solche Dinge waren dann, habe ich dann gemacht. Ne?
Wie waren die Arbeitsaufteilung bei deinen Eltern? Weil wie gesagt, ihr habt das Wirtshaus gehabt und Metzgerei dazu. Also wer war denn
also
da
mein
wo?
Vater war der Metzger.
Und der Vater war der Metzger.
Witzigerweise bin ja ich der erste gelernte Koch. Ne? Und davor haben wir immer, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, Mütter gekocht. Ne? Also meine Oma, meine Mutter.
die es ja und, immer in der Regel gut können.
Ja, ja, und dann haben wir noch so eine Köchin im Dorf gehabt, die halt so da immer so ein bisschen mitgemischt hat. Mhm. Aber die war auch nicht gelernt, war Autodidakt, wie man sagen würde.
Jetzt hast du ja eigentlich die Möglichkeit gehabt, zwischen zwei Berufsbildern zu wählen. Einerseits eben das Kochen, auf der anderen Seite seit das Wurst machen. Vor allem, ja, ja. Wenn du wurstaffin warst, ja, hast du ja. Aber nicht dafür entschieden.
Tatsächlich habe ich mich fürs Kochen entschieden. Das hat mich immer ein bisschen mehr begeistert. Und ist auch heute noch so. Also ich habe jetzt auch nie Metzger gelernt. Dafür bin ich, ja, sage ich immer, Spaß, eine zu zarte Seele. Und was man jetzt im Nachhinein habe ich mir schon manchmal gedacht, ah, wäre schön, wenn ich es auch gelernt hätte, aber gut, habe ich nicht. Und du kannst halt auch nur eins, glaube ich, auf hohem Niveau oder beziehungsweise auf gutem Niveau machen. Diese Mischungen, das funktioniert halt nicht mehr gut. Mhm. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, mein Vater war dann einmal krank und also und da war dann auch so eine Zeit, wo diese Metzgereien dann immer so ein bisschen weniger geschätzt worden sind. Oder eigentlich mehr Putenfleisch als Wurst und als vernünftiges Rindfleisch gebraucht hast. Also das war so eine Zeit, so eine Szene. Und
ja, da kamen wahrscheinlich auch die Supermärkte, die Discounter auf, wo man dann auch ein Fleisch gekriegt hat.
Auch, und ja, ja, genau.
Da kam mehreres zusammen. Ja.
Und genau. Und, ja. Und dann tatsächlich war für mich das Wirtshaus eigentlich immer das größere Zukunftsprojekt. Mhm. Und dann haben wir das auch schon gemeinsam noch einige Jahre nur das Restaurant gemacht, dann hat sich mein Vater so ein bisschen in den Service begeben, ich sage jetzt mal mit, ja, hat er ganz gut gemacht, natürlich war er jetzt aber mehr so ein Stadionsprecher, also so Gastgeber, also ich sage jetzt mal,
braucht's auch,
vom Metzger auch. Zum Kellner, ja. Aber war jetzt nicht, mit Sicherheit für ihn sehr oft nicht ganz einfach, aber halt so als Wirt natürlich schon.
Ja.
Sehr gut. Und heute macht es ja jetzt wirklich sehr gut, meine Frau. Mhm. Ja,
also ihr habt die Metzgerei aufgeben dann? Das war dann
genau.
80er?
Nein, später. Sehr lange haben wir die eigentlich noch gemacht. Ich glaube 2007, 2008. Oh. Mhm. Glaube ich, hat es dann tatsächlich zugemacht. Aber bis dahin war die schon noch täglich offen.
Das sind ja viele Metzgereien aus unserem vor allem dörflichen Umfeld auch verschwunden. Und ich glaube, jetzt wäre die Zeit, da würden die Leute es wieder sehr schätzen. Klar. Und jetzt sind sie aber nicht mehr da. Das ist ein bisschen bitter.
Also bei uns im Ort gibt es schon noch eine, die das machen. Und man sieht es auch. Es gibt Metzgereien, die haben großen Erfolg. Da arbeiten 5 Verkäuferinnen und 5 Metzger. Und aber so diese Mamme, so diese kleinen, aber das hat dann schon eine Qualitätsgeschichte dann auch manchmal, dass die einfach auch verschwinden. Die Metzgereien, die laufen, die sind schon auch gut. Da kann man nicht reden.
Nein. Aber ich weiß noch, in meinem Heimatort, wir haben wir haben vielleicht 2000 Einwohner gehabt damals, ein bisschen mehr. Wir haben 3 gehabt. 3 Metzgereien und ich glaube 4 Bäckereien. So ein Ort. Und alle haben offenbar ihr Geld verdient.
Also, ja, gut, aber also bei uns im Ort gibt es schon noch 2 Bäckereien und wirklich eine wirklich extrem gute. Der ist auch mit mir in die Schule gegangen, ja, das läuft da super und eben eine Metzgerei.
Das ist ein Glück dann, oder macht ihr euer Brot selber oder kannst du es dort backen?
Nein, tatsächlich nicht. Also wir machen so fürs Gedeck, ne? so Röstzwiebel, Semmel mit Kürbiskernen, sowas machen wir schon selber, aber tatsächlich kaufen wir schon ein Brot. Mhm. Also, weil
da wenn es gut macht.
Ja, und das ist auch so eine Personalgeschichte. Wenn du sowas machst, da brauchst du tatsächlich eigentlich da mindestens 2 bis 3 Patissiers, die das nebenbei gut managen können. Und, und du brauchst vor allen Dingen, muss es ja besser sein als vom Bäcker.
Mhm. Ja?
Und da muss man also ein gewisses so Schuster bleibt bei deinen Leisten, sagen. Ne?
Ja, gut.
Oder Koch bleibt bei deinen Töpfen.
Gute Erkenntnis. Also du hast dich auf jeden Fall entschieden fürs Kochen.
Ja.
Und war das von dir so richtig, kam das aus dem Innern, aus dem Herzen? Weil unser Studiogast gestern, der hat gesagt, bei ihm war es eigentlich so, da hat die Oma hat ihn geschickt. Also der hat gesagt, er wusste auch nicht recht, wohin, hat die Oma gesagt, dann machst du halt Koch. Und hat er als junger Bub, da ist man ja noch wirklich von der Schule, ist man ja noch jung und unreif, muss man ja ganz ehrlich sagen. Hat er gesagt, ja gut, dann mache ich halt einen Koch. Er ist dann quasi erst später zusammengewachsen mit seinem Metier.
Das war bei mir jetzt eigentlich nicht so, wobei ich aber schon sagen muss, dass in meiner Familie, glaube ich, schon früh sehr viele Influencer waren, denen wir schon einen Floh ins Ohr gesetzt haben. Aber ich habe das nie so empfunden, weil oftmals sagst du, also, ach ja, das muss ich jetzt werden und ich habe eigentlich gar keinen Bock. Und vielleicht so auch gar nichts Talent. Mhm. Vielleicht habe ich auch mein Talent irgendwie, glaube ich, dafür schon erkannt. Und ich glaube, klar, meine Oma hat gekocht, die hat super gekocht. Meine Mutter hat aber genauso super gekocht. Ich habe meine Oma da manchmal gar nicht so wahrgenommen, ne, weil meine Mutter auch irgendwie ganz gut gekocht hat. Und das hat mich eigentlich grundsätzlich immer mehr fasziniert. Natürlich sind die zwei da mit Sicherheit zu nennen. Mhm. Und also ich habe, glaube ich, schon irgendwie gesagt, mit 7, ich werde entweder Profifußballer, da war das Talent definitiv nicht zu erkennen, also auch gar nicht. Und dann aber kochen schon. Okay. Sehr früh eigentlich.
Wir wollen uns gleich über die Stationen unterhalten, die dann deine Kochlaufbahn genommen hat. Es sind ein paar wirklich auch spannende und sehr, sehr bekannte natürlich auch dabei. Aber nochmal zum Wirtshaus. 400 Jahre zurück, das heißt, das war ja dann während der Zeit, 30-jähriger Krieg, gab es das dann schon und Pest? Also eigentlich in dieser dunklen, in diesen dunklen Jahrzehnten in Europa, gab es das Wirtshaus schon?
Mhm. Seit 1612, also ist es erbaut worden, ja, von einem, also da unten bei uns, wenn man reinfährt nach Pleßkirchen, gibt es ein kleines Schloss, das gibt es auch immer noch. Und dieser Schlossherr hat das wohl erbaut und quasi ein meiner Ahnen oder Vorfahren quasi übergeben und war dann eine Poststation und quasi Eichamt und
was. Das war immer so multifunktional
früher. Genau, alles und hat, genau, und seitdem gibt es das.
War es immer Huber? Hieß es immer Huber? War es immer beim Huber wird?
Genau.
Tatsächlich
ja. Und also in der Familie gab es 83 Kinder, wobei, oder aktuell auch mit meinen, wobei man jetzt schon ganz klar sagen muss, die letzten zwei Generationen waren jetzt eher die Sparsameren bei der ganzen Geschichte.
Ja, mei, das war ja anders.
Ist halt so, gell?
Aber das ist schon eine Leistung, oder? Wenn man es im
Blick so
sagt, dass man so ein Haus, 11. Generation, dass man das so lange erhält und immer wieder auch jemanden innerhalb der Familie findet, der sagt, ja klar, ich mache da weiter oder ich übernehme das jetzt. Und jede Generation wird irgendwie ein bisschen was Neues gemacht haben, denke ich mal, was anders gemacht haben, einen Stempel aufgedrückt, jeder für sich.
Wahrscheinlich, ja. Also denke ich mir schon. Gut, die Frage ist natürlich, sage ich jetzt mal, ob es bis zur Jahrhundertwende, also bis zum 18. Jahrhundert, weiß ich nicht, ob es da immer so viele Neuerungen gab, aber jetzt, also die letzten Generationen
natürlich,
schon. Klar,
ja.
Mein Vater hat schwer auf Metzgerei gesetzt. Mein Großvater so gesehen auch natürlich auch noch. Ein Teil Landwirtschaft war ja bis in die 70er Jahre auch dabei. Und wie gesagt, dann mein Vater Metzgerei mehr und ich habe ja total aufs Restaurant gesetzt. Ja. Und halt,
aber ich finde, es ist so. Das ist so ein Bilderbuch-Wirtshaus. Also ich kenne es jetzt leider nur von den Bildern, vom Internetauftritt, aus dem Kochbuch. Es ist so ein Bilderbuch-Wirtshaus. Also ist da ist die Kirche und du siehst die Landschaft drumherum und zack, da steht der Huberwirt. Das ist so typisch bayerisch, wie wir Bayern auch einfach so als Bilder im Kopf haben, wie es vielerorts auch nicht mehr ist heutzutage, muss man leider sagen. Aber man sagt, ja klar, das ist bayerisch, das sieht man. Und das ist natürlich ein großes Pfund, mit dem man da wuchern kann.
Ist ja absolut unsere kulinarische DNA. Also das ist ja genau auf das, was ich setze, natürlich einfach auf diese bayerische Herkunft. Aber genauso wie es, keine Ahnung, Kollegen, die aus Hamburg, Sylt, Frankfurt oder Würzberg etc. kommen, die setzen auf die Heimat. Das ist einfach so das, auf das mir, glaube ich, dieses Pfund, das es auch gibt tatsächlich jetzt. Wenn du nicht in der Großstadt bist, wo du einfach auch weltläufig arbeiten kannst, weltoffen, wo das total egal ist, sage ich mal in
Anführungszeichen. Ja, aber ich glaube, es wird gesucht wieder. Es wird einfach auch gesucht.
Natürlich wird es gesucht, aber das ist am Land natürlich schon typisch. Also wenn du bei uns sitzt, dann willst du Forelle und Knödel und vielleicht ein heimisches Rind und nicht unbedingt Wagyu aus Chile oder Australien oder ähnliches.
Ne? Höchstens, wenn es zum Lucky Maurer kommt, der ist ja auch ums Eck.
Ja, das ist ja wieder was anderes. Aber,
ist wieder was anderes,
aber
genau.
Tatsächlich jetzt... Ja. Sag ich jetzt mal, Sie verstehen, was ich meine.
Ja, eben, natürlich,
du kommst natürlich, kaufst keinen. Also ich kaufe jetzt nicht viel mehr Fisch. Ne? Klar, manchmal ist das schon so, für Silvestermenü oder
brauchst
so.
Du mal
da ist es schon super, aber oder jetzt mal in einem tollen Geschichte. Aber also ich versuche immer sehr stark quasi diesen roten Pförtner aus Bayern zu haben und also Namen, Zutat und wenn möglich dann auch mit sehr extrem regionalen Zutaten zu machen. Hört sich ein bisschen abgedroschen an, mache aber halt leider Gottes schon seit 30 Jahren.
Das hat die richtige Weg.
Kenne ich auch nur so. Ne?
Ja, ja. Genau. Pleiskirchen ist ja noch Oberbayern, aber Niederbayern ist ein Steinwurf weiter weg.
Das
ist
ja,
so im Grenzgebiet.
Sehen,
ja. Gell? Es ist so die Nahtstelle.
Ja, genau.
Und deswegen glaube ich, gehört da so diese urbayerische Küche, wenn man denn sagen will, es gibt eine bayerische Küche, unterscheidet sich natürlich auch ein bisschen regional.
Ja, klar.
Aber das ist natürlich, das ist die Region, das ist die Landschaft, das sind die Menschen, die da leben. Also ich glaube, das saugt man auf, das ist wirklich in der DNA auch drin.
Absolut. Also wir haben schon dieses, logisch, also wir haben natürlich diese oberbayerische und niederbayerische Küche, die haben wir schon sehr vereinnahmt.
Dazu da unterscheiden? Oberbayern, Niederbayern?
Ja, absolut, da gibt es viele Dinge, die sich da unterscheiden. Aber da meine Frau aus Niederbayern ist, habe ich ein Alibi, mir die besten, sage ich jetzt mal, Handgriffe aus Niederbayern.
Was wäre denn jetzt als Beispiel? Hast du ein Beispiel für uns Oberbayern und wo sagt, das ist wirklich Oberbayern und das, wenn ich mache, das ist Niederbayern?
Naja, wenn du sowas machst wie zum Rehragu oder so Rupfhamm oder so. Rupfhamm ist typisch niederbayerisch und bei mir gerade noch geduldet. Ne? Das wäre jetzt aber genauso, wenn du quasi 5 Kilometer weiter so diese Hauberlinge machen würdest. Ne? Beispiel dieses fett-schmalzgebackene. Das ist dann wieder so typisch oberbayerisch. Ne? Das ist eigentlich da so in der Erdinger Region oder so gibt. Oder jetzt auch so um München rum, in München, dann, das ist wieder so eine Geschichte. Dann gibt es natürlich so Dinge wie andere Begriffe. Ne? Was in Oberbayern wirst du immer Schupfnudeln sagen. Ne? Genau.
Im Schwäbischen auch.
Ja, und in Niederbayern heißen die Tradi-Wix-Pfeifel.
Ja, hübscher Name.
Also finde ich tatsächlich auch spannender.
Unser Gast heute in Habe die Ehre, Alexander Huber, Sternekoch aus Pleiskirchen vom Huberwirt. Deine Mama hat gut gekocht, deine Oma hat gut gekocht. Du hast irgendwann entschieden, du lernst auch Koch. Wo bist denn da hingegangen für die Lehre?
Also ich habe gelernt im Gasthof Schwarz in Hohenwart bei Burghausen. Mhm. Glaube ich, jetzt damals ausgesucht, weil es in der Region eigentlich ein sehr ähnliches Wirtshaus war.
Es war ein bodenständiges Wirtshaus, oder?
Weil meine liebe Tante immer gleich mehr oder weniger in der nächsten Siedlung gewohnt hat und ich da dann auch schon quasi gut behütet täglich mit dem Rad zur Arbeit gefahren bin.
Ja gut, das war der ausschlaggebend damals in Logo, dass man gesagt hat, man muss
der Bub muss wohin, aber er muss
alles gut. Und das war eine klassische Kochlehre, auch alle Grundlagen, und dann hast aber gleich einen ziemlichen Schritt nach vorne gemacht.
Ja, tatsächlich hat mir dann ein Berufsschullehrer, der ist leider schon gestorben, aber er hat mir das dann damals empfohlen, dass ich mich im Barreis bewerbe.
Barreis liegt im Schwarzwald, in Bayersbronn. Bayersbronn, das wissen Leute, die sich mit dem Thema Essen gerne beschäftigen. Da gibt es Barreis und Schwarzwaldstube, beide hoch besternt und also immer schon ein Ziel für wirklich für Feinschmecker
gewesen.
Ja,
absolut.
Und Barreis eben. Also auch ein Spitzenlokal. War das dann für einen bayerischen Koch schwierig, dort anzukommen?
Naja, ich war ja mal mit Abstand, glaube ich, einer der jüngsten Mitarbeiter. Also ich glaube, irgendwie ein oder zwei waren jünger wie ich. Und bin ja da gleich mit 18 dahin, weil ich habe ja quasi hier nach erfolgreichem Quali die Lehre gemacht. Und dann bin ich dahin. Führerschein irgendwie so 2 Wochen und das war jetzt natürlich schon irgendwie Kultur ganz was anderes. Ich kann mich noch erinnern, wie ich zu meinem Vater gesagt habe, na, da fahren wir hin. Vorstellungsgespräch hat er erstmal 2 Stunden nicht mit mir gesprochen, so ungefähr, weil da war er erstmal sauer, weil ich das jetzt einfach ausgemacht habe und er mich da jetzt 5 Stunden rüberkutschieren muss. Ne? Ohne jetzt mehr oder weniger auf seine Termine zu schauen. Deswegen war er sauer. Und dann habe ich das auch gemacht, bin da direkt hin und da bin ich schon ein bisschen vom Regen in die Traufe. Es war eigentlich wie eine zweite Lehre. Gell?
Ja,
du hast
ja
eigentlich alles, was du da gesehen hast, vorher in diesem bayerischen Wirtshaus, was manchmal schon ein bisschen muss man auch sagen, ein bisschen wild zugegangen ist. Also ja, schon lange her. Und dann dort echt in diese Organisation, Hotel, Restaurants und.
Das ist wie eine Maschinerie, stelle ich mir das vor. Gell?
Weil das
Präzision
ist, das
ohne Ende.
Genau, das hat schon Gomio-Punkte und drüben ist es 2 Sterne und also damals hat es noch 2, jetzt hat es ja 3. Genau. Bin dann da dann ein bisschen arbeiten und so. Also es war schon echt spannend. Ne? Und hat mich auch sehr geprägt, möchte ich sagen.
Ja, und was war der größte Unterschied, wo du sagst, das habe ich da mir dann wirklich aneignen müssen?
Alles.
Alles.
Kann ich einfach nur sagen. Hat mich menschlich wahnsinnig geprägt, weil ich einfach von zu Hause weg war. Auch wenn ich meine Wäsche mit der Post heimgeschickt habe.
Ja.
Auch.
Ach, komm.
Ja, geht, also so waschen habe ich nicht gelernt mit 18. Ich war schon froh, dass ich sonst rumgekommen bin.
Okay.
Und war auch privat alles, also einfach keine Ahnung, mit der Kohle auskommen und, was einmal schlecht, mal recht funktioniert hat, da hast du ja noch nicht so viel verdient. Ja. Und dann einfach auch diese Arbeitszeiten, die dann schon auch anders waren. Die waren nicht so schlimm, aber halt trotzdem nochmal anders. Ne? Mhm. Da jetzt erst mittags beginnen und eine Nachmittagsschicht haben und dann aber in der Früh gleich beginnen und so. Also ganz unterschiedlich. Dann mal 10 Tage durcharbeiten, dass du dann 4 Tage am Stück zum Heimfahren hast. Habe ich liebend gern gemacht. Also und auch für mich überhaupt nicht zum Verurteilen, weil ich wollte ja dann auch mal. Dann war es mir recht, wenn ich 4 Tage, dann konnte ich mit dem Zug gesetzt, bin 4 Tage heimgefahren, dann bin ich wieder gekommen. Alles gut. Also das völlig okay. Aber war eine andere Zeit. Also schauen, dass du alles managst, dass du alles hast. Und dann natürlich in der Küche, ne, wo du wirklich echt, wenn du einen Soßenansatz gemacht hast, haben sie die schon mal anders gemacht. Mhm. Richtiger irgendwie, irgendwie hochwertiger. Und das hat mir schon viel gebracht. Und dann auch
und die nach Produkte, kurzer oder? Zeit,
Produkte natürlich,
die Edelprodukte, die ich
gar nicht gekannt habe. Natürlich,
das
erste Mal, damals war das ja nur hip, Gänseleber oder weißen Trüffel oder sowas, habe ich ja davor nie in der Hand gehabt. Aber das nicht gekannt jetzt mit Forellen, die du rausholst und selber schlachtest ne? Und dann zubereitest, kannte ich auch nicht. Warum haben sie die jetzt aufgedreht? Ne? Das waren ja Dinge, also jetzt ganz banale Dinge einfach. Das habe ich ja nicht gekannt, weil wenn wir Forellen gekriegt haben, dann hat uns der Fischer von 2 Orte weiter gebracht, was auch schon super war. Ne? Aber der hat die halt um 8 in der Früh raus dann und hat dann erst Zeit gehabt um 8:30 am Abend, dass er es uns bringt. Ne? Also solche Dinge einfach auch. Ne? Und dann natürlich auch da dort, das ist eine andere Genussregion. Das ist wahrscheinlich vielleicht heute nicht mehr ganz so, weil es gibt jetzt schon diesen, ich nenne es mal liebevoll, diesen Speckgürtel, so Oberbayern bis im Bayerischen Wald. Ne? Das hat sich ja verändert früher. Mhm. Alle Top-Restaurants in Baden-Württemberg, heute gibt es in Bayern genauso viele.
Stimmt, die waren Minimum. Alle drüben.
Vielleicht sogar moderner.
Im Badischen drüben.
Ne? Weil, also da ist ja teilweise schon, ich war mal wieder vor kurzem dort, wegen meinem Kochclub, wo ich dabei bin. Und da ist die Zeit schon auch so ein bisschen geblieben auch. Ne? Also das ist schon immer alles.
Also die machen wahrscheinlich, ähnlich. Meinst du, die machen immer nur ein bisschen mehr diese klassische französische.
Absolut, gell? Jetzt nicht nur die Hotels, sondern auch der Ort ist einfach noch. Ne? Das ist einfach noch Schwarzwald. Das ist halt schon noch irgendwie so eine Zeit, die da wenn du hinfährst, dann das
entschleunigt
ist
man.
Ja, es entschleunigt schon sehr. Ne? Aber da sind aber auch teilweise auch die Geschäfte ein bisschen entschleunigt und so.
Okay. Also das war dann dein Kontakt und deine Lehrjahre in der Sterneküche, die natürlich dann wieder auf das Grundwissen, das da war, nochmal völlig anderes Grundwissen draufgesattelt haben. Und dann ging es, glaube ich, ins Salzburger Land.
Nein, noch nicht da? Ganz kurz war er dann, und das hat mich auch nicht so wenig geprägt, habe ich einen Wehrdienst gehabt und habe aber Zivildienst gemacht in einer Altenheimküche und das prägt dich schon.
Ja.
Auf eine andere Art und Weise. Da wusste ich halt so, ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Tütensuppen gibt, aber es prägt dich dann schon irgendwie, auch wenn du weißt, plötzlich, okay, und das ist echt auch was, wo man echt einen Moment drüber nachdenken muss. Damals hast du da irgendwie nicht einmal 5 Euro gehabt am Tag für einen Menschen Wareneinsatz. Musste ich mir aber mit 3 Mahlzeiten versorgen und das war jetzt irgendwie so. Also wie wenn du so mit der Keule eine drüber kriegst, ne? Ganz anders. Und dann bin ich erstmal ins Erdinger Land gegangen, nach Wartenberg zum Jean-Luc Garnier. War sensationell, war wie eine Auberge, wo nur Franzosen waren und ich. Aber wenn du dann rausgegangen bist, Mittag hast du Leberkässemmel essen können. Also für mich perfekt. Das hat mir diese französische Grundstein gelegt.
Ist auch nicht verkehrt.
Genau.
Und ich glaube, dann, wenn man weiß, wie ein Beurre Blanc geht oder Beurre Rouge oder so,
genau,
diese klassischen
genau
französischen
diese Sachen,
Dinge. Ja.
Genau diese Sachen, das war da ganz entscheidend. Ja. Und vielleicht auch so eine der absolut wichtigsten Stationen. Also, für, ich meine, du nimmst ja überall was mit, aber vom Jean-Luc habe ich immer nur Dinge. Als Hosen teilweise auch, wie der da an, der ist auch an manche Dinge nochmal ganz anders rangegangen.
Wir kürzen es ab, das war der Döllerer dann noch in Salzburger genau. Land, auch eine große Adresse.
Verbunden, ja, weil der Andreas ist ja mein Trauzeuge bis heute.
Ja,
und dann Tantris natürlich, das war die prägendste Nummer, klar, Hans Haas, der prägt alles.
Ja.
Auch für mich diese Gourmet-Adresse mit höchstem Rang in Deutschland, die ich aber am besten im Wirtshaus verwerten konnte, weil der Hans Haas wahnsinnig saisonal gearbeitet hat, nach Möglichkeiten auch sehr regional und einfach auch die Zubereitungen teilweise jetzt nicht so schickimicki, Pünktal, Dipferl, Hippie-Happy waren, ne? Sondern wirklich sehr straight, sehr klar, ganz eine eigene Idee. Und einfach unfassbar guter und wahnsinnig toller Mensch ist.
Und das war dir aber wichtig, die Station, oder? Hast du gesagt, da will
habe
ich nur hin?
Da
hast du
einen
Ehrgeiz
dafür.
Gehabt, gell?
Da habe ich mich zweimal beworben. Da. Mhm. Tatsächlich haben wir dann Frau, die Frau Unhertl aus Mühldorf, die hat mich dann mit hochgenommen. Das Vorstellungsgespräch kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war sehr kurz. Sie hat, glaube ich, 5 Gläser Champagner getrunken und ich 5 Espresso, weil ich so nervös war. Und dann hat der
Hans, oh schön, da ist ja Koffein immer das Beste, wenn man
nervös
ist.
Und dann hat der Hans Haas zu mir gesagt, du kannst im Juli anfangen. Tatsächlich habe ich dann, glaube ich, aber im Januar angefangen umgekehrt, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Also auf jeden Fall ein halbes Jahr früher, wie es sein hätte sollen. Und war ja dann auch fast 3 Jahre und viele Posten habe ich, glaube ich, 5-mal kündigen müssen, bis er mich gehen lassen hat. Und heute, wenn ich treffe und gratuliere ihm immer zum Geburtstag und zu Weihnachten und alles, sind wir immer noch sehr verbunden.
Und welche Position hast du da besetzt? War es da auch so, dass man im Prinzip alle durchgelaufen hat, alle Posten, dass man gesagt hat, man macht mal beim Fisch, dann ist man beim Fleisch, dann ist man bei der Soßen, dann ist man in der Patisserie oder hast du spezielle Bereiche abgedeckt?
Genau so,
durchlaufen.
Also
ja, ist ja perfekt.
Ja, war da immer, wo irgendwie gerade einer dann weggegangen ist, dann hat er da mich hingestellt. Einmal bin ich rein, habe ich zu den Jungs gesagt, so, Silvester bin ich weg. Das war eine meiner Kündigungen. Dann bin ich raus, dann war ich Patissier. War davor noch nie.
Aber, also so. Hat ein bisschen gedauert, also, bis du dich da loseisen konntest.
Genau, habe ich auch tatsächlich, weiß ich nur genau, wie ich da heimgefahren bin, habe ich Tränen in die Augen gehabt, ne? Weil das tatsächlich auch echt gern mögen habe. Und gesagt, der Hans Haas echt für mich wahnsinnig toller Mensch.
Aber du wolltest es jetzt selber wissen, oder?
Ja, war so ein bisschen der Ruf von zu Hause. Ja. Ne? Meine Eltern waren dann irgendwie auch so ein bisschen, dass er jetzt heimkommen sollte, weil irgendwie, ich habe mir schon immer so eine richtige Auslandsstation gewünscht, aber irgendwie habe ich es dann einfach nicht mehr gemacht, bin dann heim und habe halt zu Hause Gas gegeben.
Hat ihm gesagt, Buh, jetzt kommst und dann hat der Buh geschaut, dass er es umsetzen kann.
Die haben auch schon einige Monate.
Darf ich fragen, wie alt du da warst?
26, 27.
Ja, eh noch sehr jung.
Ja,
wenn
du
überlegst, was du da schon alles gemacht hast in der Zeit.
Genau.
10 Jahre auf Wanderschaft gewesen.
Mehr oder weniger,
mit unterschiedlichen Stationen. Das ist immer was ich finde, was man bei den Kochkarrieren durchaus mal immer herausstreichen und erwähnen muss. Die fangen ja sehr, sehr jung an. Da müssen ja die Eltern nur den Ausbildungsvertrag wahrscheinlich mit unterschreiben natürlich.
Ja,
und
wenn du
genau,
18 bist, logisch.
Ja, genau, 15, 16. Und wenn die dann noch wirklich sehr jung, nach so 10 Lehr- oder Wanderjahren wieder daheim anfangen, haben die ja schon ein Wahnsinnsleben hinter sich, was viele Berufe so nicht haben. Sagst vielleicht, ich werde jetzt Schreiner, lernst in der Schreinerei, gehst in eine andere, vielleicht nochmal in eine andere. Aber da diese Wanderschaft da bei euch Köchen, das ist schon, das muss man auch stehen können.
Klar,
Ja.
Ja gut, ich meine, es ist natürlich auch in Handwerksbetrieben so, dass jeder was anders macht und du immer nie auslernst. Beim Kochen ist es tatsächlich echt so, dass du im hohen Alter echt noch viel sehen kannst, weil da gibt es natürlich auch so viele Stile, so viele Einflüsse von,
ja,
weiß ich nicht. Also
ja, klar,
wenn ich mir denke, ich bin jetzt irgendwie so fast 30 Jahre Koch, ja, ja, weiß ich nicht, früher war das, dann kam es Asiatische, dann ja, kam es Spanische, dann kam Französisch wieder, dann gab es ja, Nordic Cuisine, ja, und jetzt kommt wieder so, ja, der Asia-Trend, explizit aus Japan. Es ist so es unterschiedlich, auch immer wieder. Dann sowieso auch immer ist irgendwie der Regio-Heimat-Trend, der immer wieder aufflackert und wieder weggeht.
Ich glaube, der geht nie mehr
weg.
Der wird immer seinen Stellenwert haben.
Aber der war dann schon mal wieder so, dass jeder gesagt hat, was machst du im Winter und hin und her. Dann kommt Corona, dann war er wieder da.
Mhm, genau.
Dann haben wir uns wieder alle besinnt.
So, 10 Jahre Lehr- und Wanderjahre mit den unterschiedlichsten Stationen, dann bist du wieder der Horm im wahrsten, genau, Sinne des Wortes und warst der Chef am Herd und im Wirtshaus. Und wie hast du deine Rolle dann definiert? Weil da waren ja vielleicht deine Herrschaften trotzdem im Hintergrund noch da.
Ja, meine Eltern waren schon noch
dabei. Ja, ist es dann gegangen, dass man gesagt hat, jetzt ist der Bruder und der darf jetzt so machen, wie er das jetzt will?
Also ich sage mal, meist übliche Plänkel hat man natürlich. Mhm. Das ist auch manchmal bis heute noch einfach da, logisch. Es war so, aber sie haben mich schon machen lassen. Das war jetzt, glaube ich, schon das, was meine Eltern am Ende des Abends schon ganz gut eigentlich mitgemacht haben, sage ich jetzt mal, war Mami, oder ist bestimmt bis heute nicht leicht, manchmal für sie, wenn sie natürlich denken, ist es
macht er jetzt
richtig
wieder?
Genau.
Ja.
Und dann bist du jetzt da mal nicht da, oder was ist da? Klar.
Aber wie hast du für dich dann im Huberwirt, in eurer Wirtschaft dann deine Küche definiert? Weil du kamst ja aus der großen Gastronomie und du warst wieder in Pleiskirchen und hast gesagt, also war dir sofort klar, was du da machen willst?
Ja, jein. Ich bin schon ein bisschen reingerutscht in das, was wir heute haben. Aber ich habe es eigentlich im Grunde gemacht, wie man es aus den doofen Kochprofi-Sendungen das kennt, erstmal die Karte kürzt und vieles dann einfacher und konventioneller und dann irgendwann mal ein Menü installiert und irgendwann ein zweites. Und also habe ich halt dann immer wieder gemacht. Klar, muss das Personal mitwachsen, aber wir haben ja immer noch welche, die schon über 40 Jahre bei uns sind. Helga, Marianne, Conny, die sind schon ewige Zeiten bei uns und auch immer noch wertvolle Mitarbeiterinnen.
Also sag mal, vorsichtig und sensibel so an den Stellschrauben gedreht, an den kulinarischen.
Genau. Aber auch an den im Wirtshaus. Also dann hat jetzt nicht so lange gedauert, dann haben wir auch mal einen großen Umbau gemacht, die Küche neu und hin und her. Also an vielen Stellschrauben gedreht, bis heute.
Oder wahrscheinlich könnte man vorstellen, dass man dann sagt, so, ich will jetzt mal andere Gläser oder ich will anderes Geschirr oder anderes Besteck.
Logisch, haben wir alles gemacht. Ne? Also bis heute, wie gesagt, mit meiner Frau zusammen jetzt seit über 10 Jahren arbeiten, hocken wir ständig zusammen, stecken unsere Köpfe zusammen, wie der Jockel Kaiser immer liebevoll gesagt hat, und diskutieren alles aus, was wir machen. Ich meine, das ist ein altes Haus und du musst schauen, dass du up to date bleibst. Du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, und jetzt nehmen wir uns, keine Ahnung, Lageplatz 12 und schmeißen alles um. Das ist klar, wir modernisieren. Du musst modernisieren, du musst was Neues machen, du musst im Gespräch bleiben. Und das habe ich von Anfang an gemacht und kulinarisch. Meine Mutter hat schon gut gekocht, gell? Und ich habe Sachen übernommen, weil sonst ist ja der Break zu krass. Aber eins muss man auch sagen, ne, ohne das jetzt negativ zu meinen, weil da tauschen sich schon Stammgäste ein paar Mal aus. Das ist einfach so.
Klar.
Ja, denen gefällt es dann vielleicht nicht mehr. Ja, man ist ja zu teuer dann. Aber man muss ja wirtschaftlich sein. Ne? Das sind dann die Dinge, ne? wie das gut funktioniert und wie das auch funktionieren kann. Ja.
Wenn du jetzt irgendeinem anderen Kollegen oder so sagst, du hast da, du bist dort, du hast der Wirtschafter, der dich jetzt nicht kennen würde, und der fragt, was kochst du, was machst du da, was ist dein Stil oder was machst du, was würdest du dem erklären oder sagen?
Also
was du
wir machst? Haben, glaube ich, eine bayerische Küche, vielleicht auch so eine bayerische Avantgarde-Küche, jetzt so in der Genießerabteilung. Also bei uns gibt es ja aber alles aus einer Küche und vor allen Dingen auch alles im Restaurant, ohne dass es jetzt getrennt ist. Ne?
Das finde ich ganz wichtig tatsächlich.
Man kann halt am Tisch Wirtshausküche bestellen, aber natürlich jetzt auch das in vermeintliche Gourmet-Menü.
Also hast du zwei Speisekarten?
Nein, eine.
Das ist nicht eine.
Das ist alles auf einer. Mhm. Und es ist natürlich alles sehr, sehr modern, vielleicht ein bisschen reduziert gemacht, natürlich wahnsinnig hochwertig. Also Qualität ist einfach der oberste Spruch, einfach auch und auch das oberste Ding zum Nennen. Natürlich so, ja, diese ganzen neuen Sprüche wie Frische oder sonst was. Sehr Selbstverständlichkeit.
Das sollte das selbstverständlich sein, natürlich.
Genau.
Ja, und saisonal, regional.
Ja. Wahnsinnig viel Handwerk auch, ne? Was wirklich wichtig ist, natürlich auch wahnsinnig viel Kreativität, die wir da reinbuttern, auch zusammen, also nochmal mit meiner Frau auch, die da auch mein größter Kritiker vielleicht da ist mittlerweile und natürlich auch mein Sous-Chef Mario, ist auch schon 8 Jahre bei mir, ja, der ist einfach wahnsinnig großer Input, auch wenn er nur eher nur 1,60 Meter groß ist, aber
also das
tatsächlich ein extrem wichtiger
ein
Mensch
großer
in meinem Leben ist. Und naja, und dann hast du ja immer wieder Köche, die auch Inputs bringen. Ja, das ist ja logisch. Ne? Auch die das auch umsetzen, was du dir vorstellst.
Vorschlag, wir schnappen uns nachher dein Buch, der Warm, Bayerische Wohlfühlküche von Alexander Huber. Und da blättern wir uns mal von vorn bis hinten mal durch jede Abteilung durch. Wir gucken mal in die Vorspeisen rein, wir schauen mal in die Suppen, in vielleicht zu einem Fisch, zu einem Fleisch, zu einem Süßen und picken uns mal so ein paar Sachen raus, wo du sagst, das bin ich, das bin ich, das bin ich auch. Und über die sprechen wir dann nach den 11 Uhr Nachrichten.
So machen wir's.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Sternekoch. Alexander Huber ist heute bei uns zu Gast. Aus Bleiskirchen ist er zu uns gekommen. Er hat sein Buch mitgebracht, Der Horm heißt es, Bayerische Wohlfühlküche. Und wir haben jetzt ganz viel schon geredet, natürlich über die Wirtschaft, über deinen Werdegang, über deine Stationen, über deine Küchenphilosophie. Und jetzt schauen wir uns mal die Rezepte ein bisschen genauer an und schauen, ob wir einen Alexander Huber-Twist finden. So, dann schauen wir uns mal ein paar Alexander Huber-Rezepte an. Bleiben wir mal ganz beim Schlichten. Wir starten mit einem Wurstsalat.
Genau.
Wurstsalat hat jeder drauf. Wie machst denn du und was machst du irgendwas ein bisschen anders?
Also ich mache eigentlich immer so einen Komplettsalat, also schon mit Käse, Zwiebeln, Gurken, Tomaten drinnen.
Tomaten tust du
ja, ja, genau. Dann Leona natürlich, logisch, das ist der Hauptbestandteil.
Ja gut, der andere nimmt wieder Regensburger.
Ja.
Nein, ist so ein bisschen Philosophie, gell?
Ich mag lieber Leona. Ne? Ich finde, wenn ich so kurz, das ist jetzt nicht so meins. Genau. Und dann tatsächlich oder mischen ist auch gut, ne? Was auch gut geht.
Ja.
Wenn man also quasi diese Knacker, diese dicken, wie man das nennt, Regensburger mischt, geht auch gut. Oder halt eben klassisch Leona, ganz wie man mag. Und dann ist bei mir immer dieses Süße- und Säure-Verhältnis, das ist immer eine ganz entscheidende Geschichte, das zieht sich quasi durch alle Rezepte. Und je später der Abend, desto mehr Säure braucht man. Gell?
Weil? Also,
naja, wenn man was trinkt,
trinkst
oder
du feiert.
Oder
die
so.
Feierst, isst du ein bisschen.
Und,
ja, okay.
Ja, also wenn wir jetzt schon von diesem Twist reden, den du jetzt schon dreimal angekündigt hast, man könnte auch nur so ein bisschen Chili mitziehen lassen.
Aha.
Okay. Geht dann auch noch ein kleines lustiges Trinkspiel, wer es da wie zahlt. Spaß. Quatsch. Naja, aber ein bisschen Schärfe ist natürlich dann auch relativ gut.
Und die schneidest die klein und jetzt die rein?
Ich würde
nur in Marinade
halbieren, Kerne raus und einfach ziehen lassen. Es reicht.
Es reicht.
An Schärfe. Weil für denjenigen, der das wahnsinnig scharf braucht, der kann es ja direkt essen.
Der kann es ja direkt
dann,
dazu
dann
essen.
Dann kann es ja anders machen. Ja. Aber jetzt so ein bisschen mitziehen lassen ist eigentlich ganz gut.
Aha. Ein Bauernbrot dazu, das tust du jetzt auch.
Ja. Genau. Und ein gutes Öl verwenden, gell?
Ja, das
ein
Öl, ja, da sind wir ja wieder beim
ein
Thema.
Ein gutes Sonnenblumenöl.
Ja. Gut geht leider, glaube ich, über den Preis dann doch, oder?
Natürlich.
Ja.
Über kalt gepresst wäre. Also gut, muss jetzt beim Sonnenblumenöl nicht sein, aber da gibt es halt auch Unterschiede, gell? Sag ich jetzt mal 80 Cent ein Liter und 1 bis 2 Euro. Und dann das liegt am meisten schon in der Produktion.
Ja.
Das versteht man dann schon.
Und es ist natürlich auch ehrlich gesagt einfach so, man kann nicht verstehen, warum Menschen so viel
vielleicht
Geld für ein Autoöl ausgeben, aber das
genau.
Öl daheim darf genau. nichts kosten.
Da darf es nichts kosten, genau. Mhm, aber vielleicht auch eine regionale Mühle oder so. Mhm. Das finde ich immer ganz toll.
Gibt es mittlerweile, Gott sei Dank,
ja,
auch
viele,
schöne Ölmühle.
Ja.
In
genau.
fast jeder Region wahrscheinlich.
Genau.
Und jeder hat vielleicht einen Schwerpunkt, je nachdem, was angebaut wird genau. in der Landwirtschaft. Aber denke ich auch. Dann kommt was Spannendes, was eigentlich auch immer ein tolles Essen ist, wenn es gut gemacht ist, nämlich ein Beef Tartar. Also genau. der klassische Tartar, tolles Essen.
Auch, wahrscheinlich oder? Seit 75 Jahren auf der Karte vom Huberwirt. Und wenn ich es runter tue, dann glaube ich, muss ich aufpassen beim Straßenüberqueren, weil dann, glaube ich, fährt mir einer zusammen oder schießt mich über den Haufen. Ähnlich ein bisschen wie das Lüngerl bei uns. Mein Gott, da gibt es jetzt ein klarer Tipp ist, eine kleine Prise geräucherter Paprika. Dann hat man ein bisschen so dieses Fleischige, also es verstärkt dieses Fleischige. Ne?
Mhm.
Dann nicht, also wenn man es wolft, ich wolf es ja lieber, als wie es hack.
Heute ist es interessant. Warum?
Hauen wir jetzt gleich viele Köche. Also wenn man es hackt, dann aus Filetköpfen oder Spitzen.
Weil?
Ist ein bisschen, weil alles andere einfach dann wolf ich es gleich aus der Keule. Und ich finde ja, quasi jetzt so aus der Nuss oder also Oberschale so an der Seite, wenn man jetzt gerade keine Rouladen macht, ich finde, das ist schon ein bisschen mehr Persönlichkeit hat viel.
Das Fleisch intensiver schmeckt, gell?
Entschuldigung.
Ja, klar. Ja, kann ich nachvollziehen. Kann man sich vorstellen,
genau.
ja. Aber dann muss eben die zu. Meine Mutter hat den noch gehabt, den Fleischwolf.
Ja, ja.
Natürlich.
Ich
habe ihn nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
bei Küchenmaschinen.
Ja, genau.
Anderes Zeug, klar.
Genau.
Ja.
Aber die gibt es ja, die Fleischwölfe.
Ja.
Wölfe dafür.
Ja. Also die hat
nur
durchgedreht, damals weiß ich noch fürs Haché natürlich, hat sie einen Fleischwolf gehabt oder Königsberger Klopse und solche Sachen. Ja.
Genau, aber tatsächlich jetzt zu Hause, wenn man keinen Fleischwolf hat, dann hackt man es.
Aber dann besseres Fleisch.
Dann muss man Filet verwenden, weil das auch weich ist und das andere hast du dann in die Zähne, das wird dann nichts. Ne?
Mhm.
Und alle anderen Teile, beziehungsweise dann macht man es explizit aus der Keule und dann das Wolfen.
Ja.
Und wenn man es beim Metzger kauft, lass es ein bisschen gröber wolfen. Nicht so fein, dass es so hackfleischmäßig ist, sondern vielleicht so ein ganz bisschen die mittlere Stufe. Da fluchen sie zwar manchmal, weil sie den Wolf auseinanderbauen müssen, aber das macht schon.
Und von der Würzung her nimmst du es klassisch, also dein Tipp war jetzt gerade das Paprikapulver, aber du nimmst die Gurke rein, Kapern.
Kapern nehme ich mit rein, ja, aber dann zum Beispiel schon manche, da geben mir dann auch noch Sardellen, das mag ich nicht. Das finde ich passt auch nicht so gut. Und ich finde auch überhaupt ganz schwierig da drin, das ist Cognac oder sowas. Machen ja auch manche.
Ehrlich?
Gerade so.
Habe jetzt persönlich noch nie gesehen, kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen.
Ja, doch, guter Cognac ist nicht schlecht drin.
Okay.
Aber ich finde, dass das Fleisch dann sehr grau wird. Und ich gebe immer als erstes das Öl drauf. Und da ruhig Olivenöl und ein gutes verwenden. Da nehme ich jetzt zum Beispiel nicht gern heimisches. Also außer man hat heimische Oliven.
Das kommt schon noch. Gib uns noch mal 30 Jahre Klimawandel,
genau.
Dann haben wir die Oliven hier.
Aber tatsächlich Olivenöl, besonders aromatisches. Also jetzt vielleicht eher so ein griechisch, bisschen süßlicher, würziges Öl, nicht so diese Bitternote also von den Toskanischen oder so. Dann, das ist da richtig gut. Und Eigelb nicht vergessen. Eigelb ist wahnsinnig wichtig. Und zwar nicht bloß für die Cremigkeit, sondern auch natürlich für das.
Das bindet, das hält zusammen.
Ja, aber auch Geschmack. Der Geschmack vom Eigelb ist einfach, wenn das nicht drin ist, ist einfach, dann ist es nichts Gescheites. Und man darf es nicht so stark rühren, sondern mehr unterheben, ja, weil sonst kommt es zwar auf die Streichwurstkonsistenz.
Das ist auch nicht schön. Also das ist ein Klassiker bei euch.
Ja, großer.
Oh, ja, das glaube ich schon. Also da werden Gäste rebellisch, wenn sie ein Lieblingsgericht haben und der Koch sagt, na, das haben wir jetzt lang gemacht, jetzt machen wir mal was anderes.
Ich finde, ein Beef Tartare ist einfach echt,
es ist
das
immer
hat sich
ja
so einbajuvarisiert, obwohl das ja ein großes französisches Klassikergericht ist, aber das gehört schon irgendwie zu den Geschichten, die man braucht, glaube ich. Oder die man immer gut machen kann.
Wenn man gar nicht weiß, was man essen will, dann geht sowas auch immer, finde ich. Man sagt, die haben einen Tartar, dann nehmen wir einen Tartar.
Genau. Merkt man auch die Qualität eines Restaurants.
Ja, das stimmt. ganz was Interessantes. Pikanter Brotauflauf mit Zwiebeln. Das ist jetzt sozusagen, ist es jetzt so wie ein herzhafter Scheiterhaufen in der Art,
ja, genau,
oder?
Ja, genau. Wir haben jetzt ein bisschen durchgeschaut, was könnte denn jetzt spannend sein. Also das habe ich deswegen gewählt, weil diese vegetarische Küche auch bei uns im Restaurant extrem große habe ich vorher gesagt, ich bin Wurst-Fan, ja, Fleisch-Fan, bin ich. Aber vielleicht halt nur einmal oder zweimal in der Woche. Mhm. Und zwar dann aber auch Gescheit. Was Gescheites und was qualitativ Hochwertiges. Und wir essen wahnsinnig viel vegetarisch, auch privat. Aber wir haben das auch wirklich viel im Restaurant.
Ja, das wird verlangt.
Und das ist schon, also und dieser Brotauflauf ist jetzt für mich auch so ein wunderbares Gericht, wo man einmal, wie oft kauft man ein Brot, wo man nur 10 Scheiben hat und man denkt sich, Scheiße, jetzt bin ich dann 2 Tage nicht da. Was mache ich denn mit dem?
Ja, genau.
Und dann immer dieses alte Croutons, das ist so. Und so ein Päckchen Blattspinat hat man vielleicht mal, kann auch mal tiefgefroren sein.
Der kann auch tiefgefroren sein, genau.
Ein paar Zwiebeln. Und da kann man eigentlich da ein schönes Gericht machen. Vielleicht hat man noch so ein Käsebackerl, was man ausleeren wird, oder ein Raclette-Käse. Und dann kann man da ein tolles Rezept draus machen. Und ich habe es tatsächlich jetzt ausgesucht, weil man eben
diese vegetarische Küche wichtig ist. Weißt du das Brot ein? Oder wie, erzähl uns da doch bloß ein bisschen die Zubereitung, also die Step-by-Step, die Schritte. Ungefähr.
Nein, eigentlich braucht man es nicht einweichen, sondern tatsächlich nimmt man eigentlich die Brotscheiben her, dann kommt eine Royale rein und wird geschichtet.
Royale ist immer eine
Eiergeschichte, genau.
Eiermilch
und dann halt richtig viel Käse drauf. Mhm. Also echt, eigentlich nennen wir es einmal wie eine Brotlasagne. Mhm.
Da der doch jetzt auch gut passen, eigentlich ja Apfelmus. Sowas, oder? Könnte man doch machen. Was nimmst du dazu?
Es wäre jetzt schon ein bisschen vogelwild. Also
findest
so, ich finde so eine Kräutermayonnaise oder so einen Sauerrahm finde ich da schön.
Ach komm, ein bisschen eine Frucht.
Ja.
Schau mal, du tust zum Reibertatschi, du nimmst auch einen Apfelmus.
Schon, ich bin ein Freund, der hat
also du magst es
süß
dann?
Oder herzhaft. Ende. Aha. Das gibt es dann genau bei vielleicht einem meiner nächsten Gerichte, wo wir vielleicht besprechen sollten. Es ist.
Jetzt kommt was. Ganz für Fleischliebhaber, ein Cordon Bleu mit gerührten Preiselbeeren. Cordon Bleu, da geht es ja schon los. Das ist jetzt zum Beispiel ein Gericht, was ich finde sehr
mächtig.
Bei uns sagt man Furt im Allgäu, sagt man, oh, das Furt aber. Also du quasi, das Wort leitet sich von Fahren ab, das fährt ja in deinen Magen hinein. Das Furt, das heißt, das macht sehr schnell dicht.
Klar. Logisch.
Also, brauchst nicht viel, kleines Portionchen.
Cordon Bleu ist natürlich immer so eine Geschichte, kommt ja daher, dass man ein Schweizer oder französische Hüttenwirtin zu wenig Schnitzel hatte und es dann gefüllt hat und paniert hat und dann die Gäste ihr das Cordon Bleu, also diese höchste französische Auszeichnung, verbal verliehen haben. Das ist so toll geschmeckt und dafür kriegst du das Cordon Bleu.
Das ist eine kulinarische französische Auszeichnung,
daher kam, Cordon Bleu. Kam der Name von dem Gericht. Und ja, wir rollen es gern, wir füllen es mit Raclette-Käse, einen tollen Grillschinken und da kannst du das machen aus Hähnchen, Perlhuhn, Kalbsrücken, Schweinerücken, egal was. Dann ist es eigentlich eine tolle Geschichte und da sind wir jetzt bei der Frucht. Da handgerührte Preiselbeeren dazu, was viel einfacher ist, wie man glaubt. Ja, mit Zucker rühren lassen in der Küchenmaschine, bis der Zucker aufgelöst ist. Großartige Sache.
Und fertig aus.
Und kann ich auch 2-3 Gläser für zu Hause machen. Und das war eigentlich so meine Gedanken daran. Und dieses, dass der Käse läuft, Raclette-Käse.
Ja, okay.
Das ist
oder kein Emmentaler oder sowas.
Ja, Raclette-Käse, genau. Oder mischen. Verstehe, Raclette und Bergkäse, weil du hast die Würzigkeit auch.
Wie machst du das denn mit der Panade? Also so, da gibt es ja immer die Philosophien. Wir wissen es alle, das Original Wiener Schnitzel, da löst sich die Panade eigentlich ab und soll, also du schneidest an und dann wupp, kommt dir gleich mal ein Stückchen entgegen. Mhm. Und es wird ja auch so zubereitet. Das soll ja gar nicht dran kleben.
Genau.
Das soll ja luftig da drin eingehüllt sein,
das Fleisch. Das ist natürlich beim Cordon Bleu dann eigentlich nicht so.
Na, gell?
Nee, also schon ein bisschen wellig darf schon sein, aber dieses, nehmen wir es einmal, Luftpolster-Schnitzel, das kriegt man ja über Dampf, also ein bisschen vielleicht befeuchten und ich gebe auch immer ein bisschen Sahne in das Ei. Ja. Doppelgriffiges Mehl verwende ich, weil da kriegst du keine Goofy-Pfoten.
Mhm.
Genau. Und Semmelbrösel vom Bäcker.
Mach
bitte,
ich
Leute, kauft es beim Bäcker.
Es ist eine Welt.
Brauchen wir nicht rein.
Ja gut, du kannst auch selber, wenn du alte Semmel hast, wie gesagt, hängt davon von der Küchenausstattung ab, wenn du eine Maschine hast.
Zack. Grundsätzlich, also 500 Gramm beim Bäcker kaufen ist schon eine gute
Geschichte. Das ist eine Welt. Ja, das ist jetzt eine herzhafte Sache. genau. Finde ich. Jetzt sind wir schon, gehen wir schon zum Süßen. Was hast du als nächstes eingemarkert? Nein, naja, wahrscheinlich kommt jetzt noch ein Fischerl oder irgendwas.
Nein, tatsächlich habe ich
auch. Der Zwiebelrost.
Genau. Ja, genau, ja. Weil das ist ja auch immer so ein Thema, finde ich, ist jetzt so ein Sonntagsessen, was man total. Echt tatsächlich mal zu Hause machen kann. Wir servieren ja unseren, als ich bei Döllerer gearbeitet habe in Salzburg, da gibt es das sehr oft mit Knödel. Das haben wir so ein bisschen, ich weiß, schauen alle Schwaben, weil die wollen natürlich
Schwaben
Spätzle.
Schwaben wollen Spätzle.
Und der normale grundsätzliche Oberbayer macht Bratkartoffeln dazu. Ich finde das mit Servietten in der Weltklasse. Ist mir viel lieber.
Eigentlich überall, wo der Soße dabei hast, kannst du ja Knödel gut brauchen.
Genau. Mhm. Und Knödel ist eh so ein Thema, das ist ein riesiges Thema, auch in meinem Buch. Ne? Egal, ob sie jetzt herzhaft oder süß, als Topfenknödel mit Nougat oder Marillenknödel etc. etc. Ja, das sind... ist ja eine wahnsinnig wichtige Welt beim Huberwirt. Knödel gibt es irgendwie immer und auch immer irgendwie noch in Gerichten verwurstelt, aber eigentlich auch ganz oft als ein Gang.
Ja, toll. Es bleibt ja oft der Semmelknödel. Bleibt eigentlich immer bleiben ein, zwei über. Was machst du denn mit denen? Klassische Knödelbrösel?
Überbleiben? Tatsächlich kann man so einen Essigknödel machen. Ja, jetzt kann man auch ein bisschen mit Rendsburger mischen. Das finde ich da eigentlich auch ganz gut, so Knödelsalat. Mhm. Das finde ich jetzt besser, als wie das Aufschneiden dieses Knödel-Carpaccio. Mhm. Das finde ich immer so, ach, ist da sonst nichts eingefallen? Mhm. Oder was halt auch immer gut geht, gell, machen meine Köche manchmal tatsächlich, wenn wir mal so eine Festivität haben, wo uns Knödel bleiben. Wir kochen die ja eigentlich immer frisch, aber manchmal hast du halt, keine Ahnung, da kochst du halt mal 10 vor. Und wenn die jetzt tatsächlich mal bleiben, dann machen die immer so Knödelgrößel. Mhm. Gescherte Mischung mit Speck, Zwiebeln, Bohnen.
Frühlingszwiebeln.
Und einen gewissen Rumpfort. Alles, was an Fleisch oder ähnlichem rumfährt und fort muss.
Was rumfährt, verstehe. Also alles, was weg muss.
Ja, so in der Küche halt einfach.
Ja, ne, was man halt ein bisschen bearbeiten muss. Aber der Zwiebelrostbraten, was nimmst du denn für das Fleisch?
Wir nehmen ja quasi das Roastbeef, also quasi wirklich jetzt das Rückenstück vom Rind, wichtig, dass gut abgehangen ist. Eine schöne Zwiebelschü, die wir dann schon nochmal mit wahnsinnig viel Schalotten und Zwiebeln, da mische ich gern, weil das Würzen ganz anders ist. Klar, zu Hause gehen auch nur Zwiebeln oder nur Schalotten, also da will ich jetzt keinem vorgreifen, aber wenn man es mischen kann, ist es sehr toll. Und dann natürlich die knusprigen Zwiebeln. Und das ist ja immer so ein Thema. Wir gehen schon her, machen das wirklich im Fett.
Ja.
Bisschen doppelgriffiges Mehl und Paprikapulver, sind sie schön gewürzt. Ja. Und auf keinen Fall vorher salzen, weil dann ist es wirklich gefährlich, dass die Flüssigkeit einfach zu viel ist und im heißen Fett. Und ein kleines bisschen, wenn man sie denkt, ach, ein bisschen können sie noch, dann kann man es eigentlich raustun, weil sie immer sehr nachdunkeln.
Die ziehen nach,
gell? Genau. Mhm. Und dann leicht salzen, damit sie die Knusprigkeit nicht verlieren. Mhm. Und kleiner Tipp von mir, und deswegen habe ich es jetzt wenn man Fettgebackenes macht und daheim sich mal die Mühe macht, dass man frittiert, stellt euch gleich daneben gleich ein Teller oder Blech direkt mit Papier drauf und schon das Gerät zum Rausholen, weil dann passiert das nämlich nicht. Gell?
Ja. Und jetzt brauchen wir noch was Süßes.
Ja, hey, wir haben ja gerade schon die Knödel angesprochen. Ja, sowas ist natürlich
Schokoladenmus
toll.
Schokoladenmus mit Eierlikör und Birnen. Ja,
ja, mir ging es um den Eierlikör.
Okay, mach's
ist doch,
selber.
Ist klar. Ist eine tolle Geschichte, was man selber machen kann. Eierlikör, ein bisschen Vanille und ein bisschen Orangenaroma dazu. Ich mache ja meinen nur mit Rum.
Ja.
Streite ich mich immer mit einer Freundin aus dem Schwarzwald, die sagt, gehört da Kirschwasser rein. Dann habe ich gesagt, das trinke ich lieber selber. Genau, aber Schokolade und Eierlikör.
Immer tolle Mischung.
Da findet man, glaube ich, wenige
Leute, die sagen,
die man da damit nicht begeistern kann, außer jetzt vielleicht Kinder. Aber dann wäre ja Vanillesoße eine Alternative. Und eben, was da schön dazu geht, jetzt gerade im Herbst oder überhaupt, eingekochte Birnen, ja, die man super einlegen kann.
Was bist denn du für einer beim Kochen? Sagst du, es gibt ja doch meistens einfach diese Vorlieben, dass einer sagt, ich bin der Fleischkoch, würde jetzt bei dir einfach mal vermuten, aufgrund deiner Metzgerei-Vorgeschichte vom Elternhaus. Der andere sagt, ich mag den Fisch, den finde ich viel subtiler und ich finde es spannend, da was rauszuholen. Der nächste ist eben dann in der Patisserie aufgehoben. Ja, wo würdest du dich einordnen?
Tatsächlich in allem mittlerweile. Früher habe ich immer gesagt, am allerliebsten bin ich auf dem Saucier, gell? Dann warst du auf dem Entree mit jeder, also Saucier war es quasi, Soßen, Fleisch und in vielen Restaurants halt auch noch Fisch, gell? Das ist manchmal aber auch noch unterteilt. Also tatsächlich am meisten, ich sage mal, was ich nicht gerne mag, ja, ist Fischfiletieren. Das mag ich nicht so gerne, kann ich aber auch. Mhm. Also und auch schnell und auch gut. Und Krebse ausbrechen ist auch so ein Job, da wo ich mir immer denke, ach, hoffentlich hat der Lehrling Zeit, dass der das machen kann. Ansonsten habe ich aber keinen Stress, mit gar nichts. Mhm. Und für mich ist es manchmal, jetzt habe ich mal Rouladen gekocht daheim und dann habe ich mich gefreut, dass ich mal, dass du ein wunderbares Kartoffelpüree dazu gemacht hast. Und das ist einfach, also ich habe mit Gemüse und mit vegetarisch kein Problem. Auch mit Süß nicht, ne, habe ich ja vorher erzählt. Der Hans Haas hat mich da ja einfach mal reingestellt, obwohl ich das vorher nie gemacht habe. Und dann habe ich das eigentlich auch sogar mal dann eine Zeit als Postenchef gemacht. Glaube ich, war noch nie ein nicht gelernter Konditor vorher. Ne. Und dann entdeckst du auch so Sachen, das, was du vorher nie gemacht hast und das, was da einfach dann schon Spaß macht. Also Patisserie ist schon geile Geschichte, sage ich jetzt mal. Gell.
Alexander Huber, der Koch heute, muss zeitgleich auch schon auch ein Unternehmer sein, oder?
Ist, glaube ich, schon wichtig, ja. Ja. Mehr denn je, glaube ich.
Ja, also er muss Zahlen im Blick haben, er muss rechnen können, er muss das Thema Wirtschaftlichkeit ansprechen können, er muss einfach so sagen, ich habe ein Wirtshaus und da gibt es mittags oder abends was zu essen, da haben wir offen, da haben wir zu. Schwierig.
Ja, ist nicht einfach. Ja. Also man muss schon ganz genau abwägen, wann sperrst du auf, was machst du für Veranstaltungen, wo zahle ich drauf, wo verdiene ich was?
Mhm. Muss sich die Waage halten.
Absolut.
Ja. Also mir ist aufgefallen, wenn man bei euch eben auf die Homepage schaut, da sind dann auch Veranstaltungen dabei, schöne Veranstaltungen dabei. Gestern Abend eben mit deinen Kochkollegen der Wirtshausbubenabend. Jetzt kommt dann die Monika Gruber, habe ich gesehen, mit einem Winzer aus dem Burgenland.
Genau.
Und also ihr müsst auch was losmachen. Man muss,
absolut.
Das gehört dazu zum Geschäft heutzutage.
Ist extrem wichtig, dass du da ein bisschen irgendwie was organisierst und dir da irgendwie ein bisschen was zurechtlegst, damit du auch ja, nicht bloß im Gespräch bleibst, sondern halt einfach sind auch Abende, die auch Umsatz bringen. Brauchen wir auch nicht reden. Gell?
Ja, klar. Und natürlich, wie soll ich sagen, ich meine es jetzt nicht böse, das Entertainment-Bedürfnis, glaube ich, ist auch relativ groß mittlerweile.
Wird immer größer, ja.
Die Leute wollen ein bisschen, die sagen, ja, ich gebe schon das Geld aus, aber es muss mich auch irgendwie erfreuen und erheitern.
Absolut.
Also das ist auch natürlich durch die sozialen Medien, glaube ich, auch ein bisschen so geworden und gewachsen, dass man sehr viel erwartet.
Ist auch, jetzt wenn du dort sitzt, der Wissensdurst ist auch größer. Also die erwarten schon, dass die Kölner was zum Essen wissen und vielleicht eine Anekdote oder einen Joke irgendwie bringen können. Also das ist, glaube ich, nicht unwichtig. Und wie gesagt, die Eventbranche wird ja immer größer. Ne?
Mhm.
War ja auch dabei, wichtigster Satz.
Okay, ja. Wie stemmt ihr das alles? Es ist ja trotzdem wahrscheinlich keine über die Maßen große Gruppe, die das alles bewegt.
Nee, das haben meine Frau und ich, die das bewegen. Mhm. Und natürlich haben wir ganz, ganz viele, die uns unterstützen und das ausführen. Also mein Team ist natürlich das Wichtigste. Mhm. Und logisch, das ist mal das, was man. Und dann braucht man ein bisschen Connections und ein bisschen Networking. Das gehört schon dazu.
Wie schaut es mit dem Nachwuchs aus?
Ja, mal schauen, ob es eine 12. Generation macht. Also geben
ich meine jetzt gar nicht in deiner Familie, Alexander, sondern eher
also
weißt du, im Restaurant, Kochlehre, Servicekraft.
Hart. Hart. Ja. Es geht zwar jeder gern essen und jeder will gern auch fachmännisch bekellnert werden, bekocht werden, ne? Will das genießen. Aber es ist schon schwierig. Die Branche hat einfach wenig Standing. Ohne jetzt immer jammern zu wollen, hat sie einfach. Es gab schon eine Generation, die hat uns da nicht unbedingt in die Karten gespielt für heute. Mhm. Mit viel Stunden,
extrem
wenig
viel Druck,
Zahlen.
Wenig Zahl,
Druck,
viel Druck, unangenehmer
vielleicht
Ton.
Vielleicht auch den einen an, genau,
unangenehmer
Ton.
Ja.
Also gut, das war, ja. Hier ist den Ton, der dir die Haare richtet, gemeint. Also den hat es auch gegeben. Schwierig teilweise. Aber das ist schon lange nicht mehr so. Also ich bin ja hier der lila Launebär in unserer Küche.
Ja.
Und manchmal so, dass mein Zuschef dann schon sagt, Chef,
fahr mal runter.
Und meine Frau genauso. Ne? Du versuchst den ganzen Tag das Team hochzuhalten. Du versuchst einfach alle bei Laune zu halten, wenn mal ein Gast was sagt oder mal doof ist oder so. Das gibt es ja auch mal.
Natürlich gibt es das.
Oder mal irgendwas mal nicht so funktioniert. Also das ist schon echt wichtig.
Ja. Und trotzdem muss man ja auch irgendwie schauen, dass man selber nicht hinten runterfällt. Dass man sagt, Klar. Wir sind auch als Paar zusammen, wir sind als Familie zusammen. Wir haben auch unsere Auszeiten, die braucht man ja ganz dringend.
Absolut, ganz wichtig.
Ja. Okay. Und das verstehen aber hoffentlich auch die Gäste, dass man sagt, also wir haben da und da haben wir einfach Ruhetag, weil wir brauchen auch Zeit für uns, Punkt.
Ganz genau.
Ja.
Und ist auch wichtig, dass du deine Zeiten klar kommunizierst, also du fängst ja schon an mit den Zeiten, wo einfach, was ist jetzt Telefon besetzt ist, oder du sagst, eine Mail beantwortest. Das muss ja alles schnell gehen, aber gehört auch Personal dazu. Und das ist, das wird halt immer ein bisschen schwieriger im Moment, leider Gottes. Wir tun unser Bestes, aber es gibt schon noch Lehrlinge, also kochen auf jeden Fall. Im Service ist es ein bisschen schwieriger, also wer das gerne möchte,
haben wir gestern
jederzeit.
Auch gehört, aber ich glaube, es wird schon besser.
Also es wird schon wieder auch. Es wird auch irgendwann mal wieder, nach Regen kommt immer Sonnenschein, man muss auch positiv bleiben und wir haben drei junge Mädels im Service, ne, und vielleicht ist es dann doch so, dass manche ihren Berufswunsch ändert, wenn du ihnen auch die positive Seite vorlebst. Und das ist halt schon auch ganz wichtig.
Mhm.
Und wenn man dann sieht, wie die drei auch mit Spaß dabei sind, dann macht es auch Freude. Und dann hast du auch wieder irgendwie so, auch wenn es jetzt für sie vielleicht nur ein Studentenjob ist, hast du auch wieder irgendwie die Hoffnung, dass es schon auch wieder welche gibt, die das gern machen wollen.
Ich habe was sehr Nettes erlebt vor kurzem beim Essen. Gehobene Küche, also kein Sternelokal, aber gehobene Küche, wirklich sehr gut gekocht alles. Und da haben sie einen kleinen Gruß aus der Küche gebracht. Und da sind zwei blutjunge Lehrbuben kommen aus der Küche mit ihren zwei Tellerchen und den kleinen Häppchen und haben es hingestellt und haben es angesagt, was es ist. Und dann mit, wirklich, es war süß, die waren ein bisschen nervös noch und hochrote Backen, haben es hingestellt und sind dann wieder verschwunden. Und das habe ich jetzt so noch nie erlebt und das fand ich fand es entzückend. Und dann kam der Chef an den Tisch und dann habe ich gesagt, ihr habt die Lehrbuben rausgeschickt, gell? Sagt er, ja, das möchte ich, das muss ich, das will ich. Die sollen von Anfang an, die sind seit 1. September da, die sollen raus an den Gast. Die müssen sehen, für wen koche ich denn da. Die müssen sehen, wie die Leute sind, dass die Leute sie anstaunen und sagen, hey, ja, danke, toll, schön, dass du mir da was bringst. Sagte, nur so kann ich die muss ich doch motivieren. Von
Absolut.
Anfang an. Und ich fand das so eine geniale Idee, wo ich gedacht habe, das kostet ihn gar nichts. Und es bringt ihm so viel, dass da zwei junge Buben, die sich dann doch entschieden haben, jawohl, ich will Koch werden, da rausgehen und den Kontakt zum Gast haben und natürlich auch quasi von den meistens etwas älteren Herrschaften begeistert empfangen wurden. Das fand ich super.
Absolut.
Fand ich super.
Also bei uns müssen sie ja immer wieder mal in Service mitgehen, das ist einfach wichtig. Und wenn sie nur das Tableau tragen und meine Frau setzt ein, das ist klar. Nein, machen wir auch.
Das ist schön. Und, aber das ist, sowas hast du nur vor 10 Jahren nicht gesehen.
Klar, gab es ja auch
und
nur
jetzt,
genug.
Ja, genau.
Ist ja so. Ne?
Und jetzt hat sich was verändert, einfach auch vom Arbeitgeber zu seinen Angestellten oder zu seinen Auszubildenden. Und ich glaube, das ist einfach auch, das muss sein, damit die Branche, so wie wir sie gerne eigentlich alle haben wollen, auch überleben kann.
Und natürlich, man muss sich viele neue Wege suchen. Das ist eben auch diese Veränderung, über die wir schon mal gesprochen haben. Ist einfach so. Du musst einfach gewisse Dinge wieder neu erfinden. Klar.
Wo gehst, wenn du jetzt privat bist, wenn du sagst, ich habe frei, ich habe Urlaub, wir haben Betriebsferien, wo suchst du denn dann dein kulinarisches Glück? Also gibt es da Länder, wo du sagst, da bin ich gern oder da fahre ich deshalb hin, weil ich weiß, da mag ich auch gerade essen gehen oder ich besuche auch Kollegen. Wie verhaltet ihr euch da?
Ja, auch eine gescheite Mischung. Ich besuche gern Kollegen. Aber am Sonntag haben wir ein ganz bestimmtes Wirtshaus, wo wir relativ oft auflaufen. Wir haben auch eine große Weinkarte. Das ist nicht unwichtig. Und doch ganz normale Küche eigentlich. Wir fahren gern in Urlaub nach Italien oder Frankreich, ne, wo du einfach sehr gut essen kannst. Das mögen wir ganz gern. Und dann habe ich natürlich auch eine Fressreise mit namenhaften Kollegen, wo wir uns halt einmal im Jahr zusammentun und drei, vier Tage irgendwo hinfahren. Ja, ja. Ja.
Und dann immer spezielle Region. Man sagt, jetzt fahrt
oder
man
Stadt
oder ins Badische oder jetzt fährt man Hamburg nach.
Ja, eher
oder
international.
Eher international.
Ja, genau.
Oh ja, da gibt's ja auch so viel zu entdecken.
Viel, ja, genau. Ja, ach, war schön. In vielen Städten, ja, ja. Ländern.
Ja, das finde ich schön. Im Rückblick betrachtet, jetzt von heutigen Stand, sagst du, ja, doch, ich glaube, es ist ganz gut gelaufen, alles in allem bei mir bis dahin, wo ich jetzt stehe. Oder sagst du, das würde ich anders machen und da würde ich nochmal mehr drauf gucken?
Es gibt immer Sachen, die man anders machen würde. Das ist, glaube ich, kann man jemals. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist schon sehr gut gelaufen und so viel würde es nicht geben. Ich glaube, das wären ganz, ganz kleine Kleinigkeiten, da wo ich mir manchmal denke, einen Fehler gemacht. Sind ja manchmal nur so, so klein. Also, ich weiß zum Beispiel, in meiner Kochschule habe ich ein Teppanyaki-Feld eingebaut, das würde ich mir nicht mehr einbauen. Die sind aber halt, ich rede jetzt von sowas. Ja. Aber im Großen und Ganzen, die großen Dinge, die habe ich alle richtig gemacht. Und vor allen Dingen habe ich ein großes Glück gehabt. Das ist meine Frau und meine Kinder.
Das ist
ein großes Glück.
Das ist doch die Stabilität, die man dann auch braucht. Und wahrscheinlich auch, ich glaube, es geht nicht in der Gastro ohne einen Partner oder Partnerin, die komplett mitzieht. Sonst kann man es nicht aushalten.
Ob das jetzt geschäftlich oder privat auch dann ist. Am Ende des Abends brauchst du jemanden, mit dem du es gut machen kannst. Also Einzelkämpfer ist, glaube ich, schwierig.
Ja, und dann auch versteht, warum man mal einen Ärger hat oder warum mal der Tag nicht gut gelaufen ist.
Ja, und du musst schon sehr wenig schlafen dann.
Oh, Schlaf wird überschätzt.
Naja, das kann ich so nicht behaupten. Nein. Also ich versuche schon einen ganz normalen Tagesablauf zu haben und auch immer ein bisschen Zeit für meine Tochter und vor allem eben auch, wenn wir Zeit haben. Meine Frau, die Woche haben wir jetzt mal, da unsere Kinder beide nicht da waren, haben wir tatsächlich jetzt mal zwei Tage völlig nur für uns gehabt und das war echt großartig, weil du mal den ganzen Tag ratscht und ein bisschen rumfährst.
Die sind schneller aus dem Haus, als du denkst, das geht voll flott.
Schon, aber das war trotzdem so ein wunderschöner Abwechslung.
Ja.
Trotzdem freuen wir uns sehr, wenn sie wieder da sind. Oder beide wieder im
Haus. Und ein Wort zum Gast bei dir, der ideale Gast. Wie schaut der für dich aus? Also wen wünschst du dir, dass sagst, mei, so einer, wenn kommt oder wenn sie mir so begegnen, für die koche ich dann halt einfach auch gern.
Also natürlich könnte man jetzt sagen, der wahnsinnig viel konsumiert ist, aber mir gar nicht so, natürlich ist es wichtig, aber schon sehr wichtig ist er natürlich, wenn er sich interessiert für uns und zufrieden ist und auch das schätzt, was wir machen. Das ist glaube ich, der ideale Gast am Ende des Abends. Und vor allen Dingen auch, wenn er lustig und eine warme Freundlichkeit hat. Da hat man richtig Lust drauf, für den quasi den Tag zu versuchen. Für Krantige tue ich mich immer schwer.
Die braucht man nicht unbedingt. Kommen leider auch manchmal, aber da kann man
nichts
machen.
Das kann man so nicht immer sagen, ne? Braucht man natürlich auch. Aber Sie verstehen schon, was ich meine. Wir leben von dem, aber wenn Sie mich so fragen, wenn einer reinkommt und ist freundlich und hat einen guten Tag und du hast, der freut sich jetzt richtig auf das, da freust dich du auch richtig auf das natürlich, dann ist es schon genau das, auf was wir Lust und Laune haben.
Was bringt der Herbst? Und wir stehen ja schon mit dem halben Bein in der Vorweihnachtszeit. Ist es stressig? Gibt es da Feiern mehr als sonst?
Natürlich gibt es mehr Feiern
mehr
als sonst.
Die Leute gehen essen zusammen.
Aber es gibt schon Tische und ich glaube, das ist vielleicht schon was glaube ich, so eine Sache ist. Man jammert ja manchmal immer über die Gastronomie, dass teuer ist oder man spart sich das Essen. Aber wenn man es dann doch macht, dann zaubert es einem ja doch immer eine große Freundlichkeit, eine große Freude aufs Gesicht und man hat eine Riesenfreude, dass man es gemacht hat. Und ich glaube, dass es das schon wert ist, dass man die Gastronomie unterstützt und ihnen auch hilft, dass es weiterhin gibt, sodass man am Abend irgendwo sein Bier trinken kann, abgedroschen gesagt, sein Schnitzel essen kann oder auch seine Pizza essen kann, ganz egal.
Wurscht.
Ja, aber Gastronomie ist schon ein ganz entscheidender Bestandteil in unserem Leben. Das finde ich schon sehr wichtig.
Und dich macht glücklich, wenn du ein gutes Produkt gut verarbeiten kannst, schönes Gericht kreieren kannst und einen Gast hast, der das wertschätzen kann und sagt, mein toll hat es geschmeckt. Vielen Dank.
Mir macht aber auch glücklich, wenn ich das mal nutzen kann, dass ich mal der Gast bin,
ja,
der zufrieden ist.
Alexander, vielen Dank.
Gerne.
Du gehst weiter zu den Kollegen von wir in Bayern.
Genau.
Heute Nachmittag. Wir arbeiten ja eine nette Partnerschaft miteinander. Und was wirst du da machen heute? Darf man das schon sagen?
Ich gehe davon aus, wurde ja schon angekündigt. Wir machen Lammfilets, niederbayerische Lammfilets, ja, vom Polting. Und dann Bohnen dazu und ein Kürbis-Paprika-Gelisch.
Ein wunderbares Herbstgericht.
Genau.
Wir schauen dazu. Vielen Dank fürs Kommen und für deinen Besuch und für die Rezepte, die du uns vorgestellt hast. Alles Gute.
Sehr gern. Danke.